Hallo.
Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventim und Rausgegangen.
Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Maren.
Wir haben heute die Ehre, die 25. Folge aufzunehmen.
Ich mag voll gerne so Zahlen mit einer 5 dran. Ich weiß nicht,
wieso. Ja, du bist halt auch, du hast halt eine Lieblingszahl mit einer 5.
Ja, aber das macht keinen Sinn. Aber ja, 25. Folge, ziemlich cool. Ich finde, das sind schon ziemlich viele.
Also das ist die Hälfte von 50.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so oft ein und dasselbe Wort benutzen.
Oh ja.
Uns wurde nämlich gesagt, und das fand ich extrem lustig, dass wir in einer Folge tatsächlich sehr oft tatsächlich gesagt haben. Also
du hast es gesagt.
Ja, okay, ich vermutlich. Also egal, jeden Sprachpatzer, den ihr hier hört, mache vermutlich auch eigentlich eher ich, als dass Stefanie das macht. Aber genau, dass man auf jeden Fall da ein Trinkspiel hätte draus machen können.
Das fand ich sehr lustig.
Also ganz ehrlich, wenn ihr mal wollt und euch tatsächlich betrinken wollt.
Ja, dann können wir euch Folge, was war das, 14 oder so empfehlen?
Tatsächlich empfehlen.
Oder hattest du, glaube ich, im Beamtenbonus gesagt und in Folge 14 hast du die ganze Zeit genau oder ja genau gesagt.
Ja.
Ja genau.
Ja genau. Tatsächlich habe ich das getan, vermute ich.
Ja, so viel dazu, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, 25. Folge. Das heißt, wir sitzen hier seit 25 Wochen jede Woche und reden über Verbrechen. Fühlst du dich irgendwie anders?
Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, also erstens merke ich, dass alle möglichen Leute in meiner Umgebung mich immer wieder auf den Podcast ansprechen. Ich merke, dass die Leute, wenn irgendwas ist, mir immer wieder sagen, hey, hast du gehört, da und da ist das und das passiert. Also ich bin jetzt auf jeden Fall bekannt in meinem Umfeld für, ja, Mord und Verbrechen.
Schön.
Ich weiß nicht, ob das der Ruf ist, den man haben möchte, aber...
Du hast ihn.
Ich habe ihn.
Schön.
Wenigstens ja. Etwas. Hat sich bei dir was verändert?
Ja, so ähnlich kann ich das auch bei mir beobachten, dass tatsächlich auch immer wieder Leute sagen, hier das und das. Tatsächlich, ja genau. Das und das ist passiert.
Und was hast du bei deinem Job bekommen für eine Rolle?
Stimmt, ich bin in meinem eigentlichen Job als Redakteurin, bin ich jetzt Miss Crime, wobei das jetzt noch nicht so hart zum Tragen gekommen ist, seit wir diese Regelung eingeführt haben. Aber generell, wenn es irgendwas gibt, wo irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, dann ist es mein Job und ich freue mich darüber.
Das ist so fies. Und wenn wir gerade über Sachen reden, die uns freuen, was für ein anderer Meilenstein ist gerade noch passiert? Wie viele Abonnenten haben wir, Stefanie?
50.000.
Wir haben die 50.000 geknackt und ich kann das gar nicht glauben. 50.000, das ist eine Zahl, die will nicht in meinen Kopf reingehen.
Ich kann es auch nicht glauben. Also ich kann es auch wirklich nicht glauben.
Das ist so Wahnsinn. Auf jeden Fall mega cool. Ich bin sehr dankbar für jeden Einzelnen von euch, der uns hier zuhört.
Und eine wichtige Sache haben wir noch. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass wir ein Gewinnspiel machen, weil wir unsere Coffee-Seite eingerichtet haben. Also Coffee, da könnt ihr uns unterstützen.
Mit virtuellen Cafés
quasi. Genau.
Und ja, da haben wir letzte Woche gesagt, wer uns bis heute am Mittwoch quasi eine Woche lang mit einem Kaffee virtuell unterstützt. Und da möchten wir kurz vorab sagen, auch jeder, der davor schon was gespendet hat, jede Person, die bis heute was gespendet hat, wird mit reingenommen in unseren Lostopf und diese Person ziehen wir jetzt gleich am Ende.
Aufregend, unser erstes Gewinnspiel.
Yay! Aber ich bin auch so dankbar, deswegen gebe ich gerne was zurück.
Und falls ihr ganz ohne Gewinnspielanreiz auch trotzdem Bock habt, uns zu unterstützen, dann
erzählen
packen
wir
euch
Ende
den Link zu unserer Coffee-Seite
nochmal rein und ja.
Ja, ich liebe es, dass du meine Sätze beendest.
Auf einer anderen, nicht ganz so schönen Seite, würde ich sagen, sprechen wir noch mal ganz kurz im Rückblick über den Fall der letzten Woche, den Stefanie uns da mitgebracht hatte, den Fall der kleinen Carolina. Und ich war selber sehr geschockt, wie viel Anteilnahme quasi an diesem Fall war und wie viele Leute gesagt haben, dass sie den Fall gar nicht zu Ende hören konnten oder geweint haben. Und ich glaube, dass wir auch viele Mamas unter den Zuhörerinnen haben. Und ja, ich finde das einfach, ich muss auch ehrlich gestehen, mir war super, super schlecht, als du es mir erzählt hast. Und ich war so wütend, ich hatte so eine Wut im Bauch. Und ja, erstmal danke da für eure ganzen Nachrichten.
Also wir haben echt noch nie zu einem Fall so viele Nachrichten bekommen. Es war schon echt heftig.
Ja.
Und ich war halt, also wir haben auch noch nie, ehrlich gesagt, glaube ich, irgendeine Nachricht bekommen, dass jemand einen Fall nicht zu Ende hören konnte. Doch mein Kollege konnte, glaube ich, meinen zweiten Fall oder so nicht zu Ende hören. Ja. Mit der sexuellen Gewalt an seiner eigenen Tochter. Also nicht von meinem Kollegen.
Ja, aber das ist schon, also Wahnsinn, dass ich glaube, so viele True Crime Junkies da sitzen und bei diesem Fall echt ausschalten mussten.
Ja, aber ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche so rübergebracht habe, aber es war natürlich meine Entscheidung, diesen Fall zu machen, obwohl er so brutal ist. Und es war auch meine Entscheidung, diese brutalen Details nicht auszulassen, weil ich es einfach wichtig, also erstens war diese Misshandlung von Carolina, war eben ein wichtiger Teil des Falls, und hätte ich das ausgelassen, dann hätte die ganze Tragweite der Entscheidung und des Gerichtsurteils und so wäre gar nicht verständlich gewesen. Und außerdem generell insgesamt den Fall habe ich gemacht, weil ich einfach finde, dass solche Fälle oder gerade auch dieses Schicksal von Carolina eben nicht in Vergessenheit geraten sollte.
Da bin ich ganz auf deiner Seite. Und ich finde es wichtig, dass sowas, also dass ihr Schicksal nochmal auflebt und dass wir uns auch am Ende, sage ich mal, trotz des Materiums freuen konnten, dass das Gericht über die Staatsanwälte und das Urteil von allen anderen hinaus auf lebenslang für beide lebenslänglich.
Also eigentlich lebenslang, aber ganz ehrlich, lebenslänglich steht, glaube ich, genauso im Duden.
Also genau, dass beide lebenslänglich bekommen haben und er sogar mit der besonderen Schwere der Schuld. Das hat mir so ein bisschen Genugtuung verschafft und ja, genau. Ich würde sagen, von diesem Fall zum nächsten Fall, Fall Nummer 25, habe die Ehre. Ist das, ich meine, wir haben ja gesagt, jede fünfte Folge ist ein Special.
So ist es.
In welches Land reisen wir heute?
Schweden! Yes, ich dachte mir, wir machen mal was eher Ungewöhnliches. Also vom Land her, sonst ist ja viel Amerika oder vielleicht noch England, aber in Schweden hatten wir noch keinen Fall, soweit ich weiß.
Nee, das stimmt.
Und diesen Fall kenne ich schon ein bisschen länger und ich hatte den auch schon länger auf meiner Liste, aber irgendwie habe ich ihn dann doch nicht gemacht und jetzt ist es endlich soweit.
Ich glaube, ich weiß, welcher Fall das ist. Von dem hast du schon mal gesprochen. Ja, egal. Ich glaube, ich kenne den Fall nicht so.
Okay, Torgny H. ist guter Dinge, als er am 17. März 2008 Feierabend macht. Er freut sich darauf, nach Hause zu kommen. Zuvor hatte er noch seiner Freundin Emma geschrieben, dass er bald fertig ist. Die beiden sind vor kurzem zusammengezogen und die Beziehung läuft toll. Emma hat ihre beiden Kinder aus erster Ehe mit in die Liaison gebracht. Max, 3 Jahre alt, und Sorga, 1. Die 4 sind inzwischen eine richtige kleine Familie. Zwar darf Emmas Ex-Mann Niklas die Kinder jedes zweite Wochenende sehen, doch Torgny ist schon wie ein Ersatzpapa für die Kleinen geworden. Oft spielt er mit ihnen Verstecken, zeigt dem kleinen Max, wie man Fußball spielt oder versucht die schlechte Esserin Sorga dazu zu motivieren, den Brokkoli doch mal zu probieren. Voller freudiger Erwartung auf einen Abend mit seiner Familie schließt Torgny die Haustür auf. Doch noch bevor er einen Schritt in das rotbraune Holzhaus im Schwedenstil setzen kann, merkt er, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Der Flur ist völlig verwüstet und überall ist eine klebrige Flüssigkeit. Ist das Blut? Torgny weicht alle Farbe aus dem Gesicht. Hat er zunächst noch gedacht, dass es sich hier vielleicht um einen aus dem Ruder gelaufenen Streich der Kinder handelt, so erkennt er schnell, dass dem nicht so ist. Hier ist etwas Schreckliches passiert. Und dann entdeckt er einen verdrehten Körper auf dem Boden liegen. Er rennt zu ihr, zu seiner Emma, die da liegt. Er schreit sie an, berührt sie, will wissen, was passiert ist. Doch Emma kann es ihm nicht sagen. Ihr Kopf ist mit riesigen Wunden übersät, aus denen Blut fließt. Alles ist voll davon. Torgny verfällt in Panik, versteht einfach nicht, was hier los ist. Dann wird es noch schlimmer. Ein paar Meter weiter entdeckt er auch noch die Körper von Max und Sorga. Die beiden liegen ebenso leblos wie ihre 24 Jahre alte Mutter auf dem Boden. Alle beide haben Löcher in der Stirn, wie er es später beschreibt. Torgny wählt den Notruf. Mit aufgebrachter Stimme und hektisch atmend versucht er der Disponentin verständlich zu machen, was hier passiert ist. In was für ein Blutbad er reingeraten ist. In dem Moment gibt Emma ein Wimmern von sich. Torgny hastet wieder zu ihr, sagt der Disponentin, dass er das Telefon weglegen muss. Die Laute, die im Hintergrund zu hören sind, klingen schon fast nicht mehr menschlich. Keiner der drei ist ansprechbar, aber sie atmen noch.
Alle drei atmen noch?
Ja, schon.
Krass.
Wenn auch nur
dürftig.
Ja. Der Krankenwagen trifft wenige Minuten später ein. Sie versuchen, die drei Patienten noch vor Ort zu stabilisieren, aber die Zeit drängt. Es steht nicht gut um Emma und ihre Kinder. Die Ärzte wissen nicht, ob die drei durchkommen werden, aber sie geben ihr Bestes. Doch für Max und Sorga ist es bereits zu spät. Schon als sie im Krankenhaus ankommen, sind sie tot. Der Dreijährige, der aussieht wie ein Engel, und seine kleine Schwester mit dem frechen Grinsen. Sie sind nicht mehr. Doch da ist immer noch Emma. Die Ärzte bringen sie sofort in den Operationssaal, wo sie stundenlang um ihr Leben kämpfen. In einer komplizierten Operation schaffen sie es, die 24-Jährige zu retten. Doch sie ist immer noch schwerst verletzt und wird daher ins künstliche Koma versetzt. 10 Tage lang ist Emma nicht bei Bewusstsein, damit ihr Körper heilen kann. Torgny erfährt aus dem Radio, dass seine Ziehkinder die Nacht nicht überlebt haben. Die Polizei, die kurz nach den Sanitätern vor dem Holzhäuschen in Arboga hält, nimmt Emmas Lebensgefährten mit aufs Revier. Dort wird er als Verdächtiger behandelt, schließlich passieren die meisten Gewalttaten in Beziehung. Doch den Ermittlern wird schnell klar, dass Torgny nichts mit dem Angriff auf seine Familie zu tun hat. Sie lassen ihn laufen. Torgny trägt immer noch die blutbeschmierte Kleidung, als sein Vater ihn mit dem Auto von der Polizeiwache abholt. Im Radio wird von der brutalen Tat berichtet. Und dabei erwähnt der Sprecher, dass die beiden Kinder verstorben sind. Torgny bricht im Auto zusammen. Einige Stunden zuvor. Emma hat fast den ganzen Tag mit ihren Kindern verbracht. Nachdem sie die Kleinen aus dem offenen Kindergarten abgeholt hat, basteln sie Osterkarten für Freunde und Familie und werfen sie in den Briefkasten. Später am Abend kocht Emma für alle, bevor die Kinder noch einen Zeichentrickfilm anschauen dürfen. Während die Kurzen völlig gebannt vor der Mattscheibe hocken, chattet Emma am Computer mit ihrer Schwester. Als plötzlich die Unterhaltung abrupt abbricht, denkt die Schwester sich nichts dabei. Doch in dem kleinen Holzhaus in Arboga passieren schreckliche Dinge. Jemand klopft an der Tür. Emma wundert sich, wer das sein könnte. Für Torgny ist es noch etwas zu früh und der hat ja auch einen eigenen Schlüssel. Die junge Frau öffnet die Tür. Dann wird sie auch schon mit einem Hammer attackiert. 15 Mal schlägt der Täter oder die Täterin zu. Emma geht zu Boden, hat höllische Schmerzen. Sie kann nichts tun, als der Eindringling nun auf ihre Kinder losgeht. Emma kann nicht aufstehen, sie kann nicht schreien. Dann wird alles schwarz. 10 Tage später gibt es gute Neuigkeiten. Emma kann aus dem künstlichen Koma geweckt werden. Die junge Frau kommt wieder zu sich. Sie sieht jetzt anders aus, denn für die OP wurde ihr der Schädel rasiert. Ihr Anblick, ganz ohne Haare und dazu noch mit einer langen, wulstigen Operationsnarbe auf dem Schädel, lässt ihre Besucher und die Ärzte sofort an das Grauen denken, das diese Frau durchlitten hat. Doch Emma weiß nichts mehr von dem Abend, der ihr Leben für immer verändert hat. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, was teils an den traumatischen Erlebnissen und teils an dem Schaden liegt, den ihr Hirn abbekommen hat. Immer wieder fragt sie nach ihren Kindern, doch die Ärzte können ihr nur ausweichende Antworten geben. In der Zwischenzeit hat die Polizei die Ermittlung aufgenommen. Durch den Tod von Max und Sorga ist der Fall nun zu einem Mordfall geworden. Die Beamten wollen denjenigen, der für dieses Grauen verantwortlich ist, unbedingt schnappen. Doch wer hätte einen Grund, Emma und ihre Kinder anzugreifen? Schnell rückt der Vater von Emmas Kindern als nächster logischer Verdächtiger in den Fokus der Ermittlung. Wieder und wieder wird er verhört und er ist kein unbeschriebenes Blatt. Vor wenigen Monaten hatte Emma bereits eine Anzeige gegen ihn erstattet, weil er sie bedroht hatte. Doch Niklas J. beteuert seine Unschuld. Zudem ist er selbst zutiefst erschüttert, dass jemand seine Kinder auf so brutale Weise umgebracht hat. Mehrere Tage wird er festgehalten, doch schließlich müssen die Ermittler einsehen, Niklas kann es nicht gewesen sein. Er hat ein wasserdichtes Alibi. Wieder steht die Polizei vor einem großen Rätsel und das ganz ohne Hauptverdächtigen. Durch den Notarzteinsatz sind viele Spuren verloren gegangen. 14 Menschen, Rettungssanitäter, Notärzte und anderes medizinisches Personal waren in dem kleinen Häuschen, bevor die Polizei den Tatort sichern konnte. Das macht den Ermittlern die Arbeit nicht gerade leichter. Besonders frustrierend, der Täter hat keinerlei DNA-Spuren hinterlassen. Auch eine Tatwaffe fehlt. Es lässt sich jedoch mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass der gesuchte Gegenstand ein Zimmermannshammer ist. Erst kurz danach erhalten die Ermittler einen interessanten Hinweis. Eine Freundin von Emma ruft bei der Polizei an und fragt, ob die Beamten sich schon die Ex-Freundin von Torgny angesehen haben. Diese habe dem Mann nach der Trennung intensiv nachgestellt. Der Freund von Emma hatte über Christine S., eine Deutsche, bislang nichts erzählt. In einem erneuten Gespräch mit der Polizei gibt er jedoch bereitwillig Auskunft über die 31-Jährige. Die beiden hatten sich im Jahr 2006 auf Kreta kennengelernt. Christine S. war dort, um in einem Hostel zu arbeiten. Sie reiste zu dieser Zeit viel, wollte die Welt kennenlernen. Torgny machte gerade Urlaub auf der griechischen Insel. Die beiden flirteten. Doch in der Realität hatte die Beziehung keinen Bestand. Christine besuchte Torgny zwar für eine Woche in Schweden, doch anschließend machte er Schluss mit ihr. Er hatte in der Zwischenzeit Emma kennengelernt, in die er sich verliebt hatte und mit der er etwas Ernstes anstrebte. Christine hatte sich sowieso immer ein bisschen komisch verhalten. Das war für ihn nichts mit Zukunft. Einfach nur ein normaler Urlaubsflirt, nichts Besonderes. Christine sieht das hingegen ganz anders. Sie hat sich Hals über Kopf in Torgny verliebt. Die Trennung erwischt sie eiskalt. Und dann verlässt er sie auch noch für eine andere Frau. Bei Christine, die als emotional instabile Person gilt, dreht sich nun fast jeder Gedanke um Torgny und seine Zurückweisung. Sie will es einfach nicht wahrhaben, belästigt ihn mit Anrufen und E-Mails und zieht kurzerhand nach Schweden, in die Nähe von Arboga, wo ihr Objekt der Begierde mit seiner neuen Freundin lebt. Alibimäßig schreibt sie sich zwar in Stockholm an der Uni ein, jedoch verfolgt sie dieses Anliegen nicht wirklich. Stattdessen stalkt sie lieber ihren Ex-Lover. Sie macht Fotos von Emma und von dem Haus, in dem das Paar bald einzieht. Die Adresse hat sie sich aufgeschrieben. Sie zwingt Torgny nach der Trennung noch mehrmals dazu, sie zu treffen, bringt ihn in Situationen, die ihm keine andere Wahl lassen. Nach dem letzten Treffen, in dem sie schweigend ihre Sachen aus seiner Wohnung holt, ritzt sie sich die Pulsadern auf. Der Selbstmordversuch scheitert jedoch. Christine schreibt in ihrem Tagebuch all das, was sie Torgny gerne an den Kopf werfen würde. Zum Beispiel, du hast mich zerstört, dafür hasse ich dich. Alles gipfelt darin, dass Christine Torgny vorgaukelt, dass sie ein Kind von ihm bekommen hat. Es ist ein Junge, schreibt sie ihm in einer E-Mail. Sie würde ihn nur informieren, weil es in ihrer Familie eine Blutkrankheit gäbe. Torgny kann nicht fassen, was er da liest. Er soll Christine geschwängert haben? Emma durchschaut den Plan der 31-Jährigen, ihren Freund an sich zu binden, jedoch. Sie beruhigt ihn und gibt ihm zu bedenken, dass die 31-Jährige sich das vielleicht einfach nur ausgedacht hat. Und so ist es auch. Obwohl Christine extra eine Mail an Torgny verfasst, die vom angeblichen Adoptivvater stammt, kann später nachgewiesen werden, dass diese von ihrem PC aus versendet wurde, also von Christines PC.
Wow.
Ja.
Crazy Ex-Girlfriend.
Christine scheint also ein starkes Motiv für den Angriff auf Emma zu haben. Eifersucht. Die Polizei will die Studentin aus Hannover befragen und findet heraus, dass sie in Stockholm lebt. Jedoch ist die junge Frau einen Tag nach der Attacke bereits nach Deutschland geflogen. Dort will sie angeblich ihre kranke Mutter über Ostern besuchen. Als Christine von Freunden in Schweden erfährt, dass die Polizei nach ihr sucht, geht sie in Hannover von sich aus auf eine Wache. Sie will wissen, was die Beamten ihr vorwerfen. Doppelmord sowie versuchter Mord ist die ernüchternde Antwort. Einen Haftbefehl gibt es bislang jedoch nicht, deshalb kann Christine nach dem Gespräch wieder nach Hause gehen. Es dauert jedoch nur wenige Tage, bis sich das ändert. Als es bei ihr klingelt, ahnt Christine Böses. Die Polizei steht vor ihrer Tür und will sie verhaften. Sie wird nach Schweden überstellt, ihr Zimmer in Hannover wird durchsucht. Außer ihrem Laptop können die Beamten jedoch nichts von Belang sicherstellen. Inzwischen haben auch die Medien Wind davon bekommen, dass Christine mit dem Verbrechen in Arboga in Verbindung stehen könnte. Besonders eine Boulevardzeitung namens Aftonbladet, zu Deutsch Abendblatt, habe ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, berichtet täglich über den Fall. Und Christine wird nicht gerade in einem positiven Licht dargestellt. Da die Zeitung den Namen vor einer Verurteilung nicht nennen will, geben sie der Studentin einen griffigen Spitznamen. Tyskan, die Deutsche. Die Berichterstattung ist allgegenwärtig und sehr tendenziös. Zu diesem Zeitpunkt gibt es kaum eine Person in Schweden, die an Christines Unschuld glaubt. Und das liegt ehrlich gesagt an den Überschriften dieser Zeitung. Bei der Polizei wird Christine verhört. Sie beharrt darauf, dass sie mit dem Anschlag auf Emmas Familie nichts zu tun hat. Doch es gibt einige Indizien, die gegen sie sprechen. So war sie am Tattag in Arboga, obwohl es über 100 Kilometer von Stockholm entfernt ist. Sie erklärt, dass es nur mit ihrem Geschichtsstudium zu tun habe und sie Fotos von Runensteinen machen wollte. Die Fotos könnten ihr ein Alibi liefern, einen Beweis für ihre Unschuld. Doch sie existieren nicht mehr. Sie habe sie gelöscht, sagt Christine. Die Kriminaltechniker, die solche Daten durchaus finden könnten, widerlegen ihre Aussage jedoch. Diese Bilder haben niemals existiert. Mehrere Zeugen wollen Christine außerdem an diesem Tag und an den Tagen zuvor in der Nähe von Emmas und Torgnys Haus gesehen haben. Die Polizei hat nicht sonderlich viel gegen Christine in der Hand. Doch es reicht ihr für einen Haftbefehl und der Staatsanwaltschaft für eine Anklage. Emma ist währenddessen dabei, sich von dem Angriff auf sie zu erholen. Ein Arzt hat ihr ein paar Tage nach ihrem Erwachen aus dem Koma gesagt, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde und dass ihre Kinder das nicht überlebt haben. Die junge Frau verfällt daraufhin in einen Schockzustand. An das Gespräch selber kann sie sich später nicht mehr erinnern. Ihr Gehirn hat es einfach verdrängt. Doch Einzelheiten zu dem Verbrechen werden zunächst vor Emma zurückgehalten. Den Ermittlern ist es wichtig, dass sie ohne Beeinflussung von außen alles erzählt, woran sie sich erinnern kann. In den ersten Wochen ist dieses Unterfangen jedoch aussichtslos. Alles von dem Abend des 17. März ist wie ausgelöscht. Beim besten Willen schafft Emma es nicht, die Erinnerung heraufzubeschwören. Nicht mal, als sie von der Polizei begleitet an den Tatort in ihrem Haus zurückkehrt. Einen Monat nach dem Verbrechen kann Emma das Krankenhaus verlassen. Sie sucht einen Erinnerungsspezialisten, der ihr dabei helfen soll, die Lücke in ihrem Gedächtnis zu füllen. Und siehe da, sie hat Erfolg. Endlich weiß sie wieder, was passiert ist. Und jetzt ist sie sich sicher. Christine S. ist diejenige, die ihre beiden Kinder ermordet hat. Sie hat an jenem Abend an die Tür geklopft und sich auf Englisch mit den Worten »Hi, I'm Tine« vorgestellt. Dann hat sie den Hammer gezückt.
The fuck?
Einige Monate später kommt es zum Prozess. Emma musste inzwischen lernen, ohne ihre geliebten Kinder zu leben. Jeder Tag ist für sie ein Kampf, doch sie will sich auch nicht unterkriegen lassen. Sie erfährt große Unterstützung von ihrer Familie und von Torgny. Auch die Öffentlichkeit ist auf ihrer Seite. Aftonbladet hat mit der wertenden Berichterstattung weitergemacht. Christine wird weiterhin nur als die Deutsche bezeichnet. Für die Reporter ist sie bereits die Schuldige, bevor überhaupt die Anklage verlesen wurde. Dass eine solche Art der Berichterstattung extrem problematisch ist, ist offensichtlich. Da können wir uns ja vielleicht gleich noch drüber unterhalten.
Mhm.
Der Prozess gegen Christine beruht ausschließlich auf Indizien. Ein Beweis gibt es nicht. Und die Studentin bleibt weiterhin dabei. Sie hat nichts mit dem Verbrechen zu tun. Ein psychologisches Gutachten soll angefertigt werden, doch sie weigert sich, bei der Befragung zu kooperieren. Ohne Geständnis muss die Staatsanwaltschaft so viele Indizien aus dem Hut zaubern, dass eine undurchdringliche Kette entsteht, die den Beweis ersetzen kann. Dabei kommt es auf das Gesamtbild an, das sich aus allen Einzelheiten ergibt. Dazu präsentieren sie 56 Zeugen und lassen auch Emma zu Wort kommen. Ein eigens bestellter Gutachter soll die Richtigkeit dieser Erinnerung bestätigen. Wir gehen die Indizien mal der Reihe nach durch, die die Anklage vorbringt.
Da bin ich ja mal gespannt.
Erstens. Es gibt Videomaterial vom Bahnhof in Arboga. Das sind halt so Überwachungskameras und das sind super unscharfe Aufnahmen, auf denen du gar nichts erkennen kannst.
Geil.
Die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass sie Christine darauf identifiziert haben und dass diese Frau dann viermal in den Tagen vor der Tat und am Tattag in diesen Bahnhof hin und her geht.
Mhm. Aber sie hat ja schon zugegeben, dass sie in der Nähe war.
Ja, sie hat das gemacht. Also, dass sie an dem Tattag da war, das ist auch bewiesen. Ihr Handy war auch eingeloggt in einem Sendemast. Ja, aber auf diesem Video kann man sie eigentlich nicht wirklich erkennen.
Mhm. Man möchte sie erkennen.
Man wollte sie ganz offensichtlich erkennen, ja. Zweitens, in Christines Unterlagen wurde ein Foto von Emmas Haus sowie die niedergeschriebene Adresse gefunden. Das ist ja schon mal verdächtig. Also, sie hatte halt, also, dass sie jetzt ein Eifersuchtsproblem oder auch halt irgendwelche psychischen Probleme in Bezug auf Torgny hatte, das ist ja wohl nicht von der Hand zu weisen.
Ja, gut, aber was ist das? Also, was ist das für ein Beweis?
Es ist kein Beweis.
Ja.
Es ist ein Indiz.
Ein Indiz, ja, stimmt.
Drittens, aus dem Werkzeugkasten ihrer Vermieterin fehlte ein Hammer.
Ein Zimmermannshammer?
Das stand da nicht so genau, aber ein Hammer.
Mhm, okay. Und die Vermieterin war sich sicher, dass sie den selber nicht verlegt hat.
Das kann ich dir nicht. Also, das hätte sie wahrscheinlich sonst nicht der Polizei gemeldet,
ja,
aber.
Okay. Mhm.
Ja. Viertens. Als Christine nach Deutschland geflogen ist, nach der Tat, wurde bei der Sicherheitskontrolle ja, ein Hammer abgenommen.
Nein.
Der war allerdings sauber und hatte keine DNA-Spuren und angeblich wollte sie damit ihr Fahrrad in Hannover reparieren. Hast du schon mal ein Fahrrad mit einem Hammer repariert?
Nein, und vor allem gibt es doch mit Sicherheit einen Hammer in Hannover.
Möglich.
Und ich gehe ganz stark davon aus, dass also jeder normal denkende Mensch, dem würde doch so ein Hammer dann, also der würde so einen Hammer nicht mitnehmen. Du nimmst ja auch keine Nagelfeile oder keine Nagelschere mit ins Flugzeug.
Ja. Oder eine Pistole.
Ja. Irgendein, ja.
Also ein Hammer mit ins Flugzeug zu nehmen ist schon ziemlich.
Ein Hammer.
Ja, aber wenn sie es bewusst gemacht hat und sie jetzt davon ausging, dass sie die Täterin ist, dann ist es entweder sehr dumm oder sehr dreist.
Ich würde sagen, sehr, ja, beides.
Weil sie muss den ja sauber gemacht haben, wenn sie es war. Weil da ja gar nichts mehr dran war. Kein Blut, keine DNA.
Nix, ja. Aber auch sehr dumm.
Dann wäre es halt einfach nur dumm. Aber vielleicht wollte sie den dann in Hannover entsorgen. Wenn wir da jetzt mal
wenn wir davon ausgehen, Theorie dass sie spinnen. Denkt, dass der nicht gefunden wird. Weil...
Ja.
Ja.
Weil. Fünftens, ihre Flucht nach Deutschland als solches haben die Ermittler halt natürlich auch schon als verdächtig angesehen.
Das würde ich auch unterschreiben.
Ja, also angeblich handelte es sich dann laut Christine um einen länger geplanten Besuch der Mutter. Aber...
Ob wir dazu
glauben, wissen wir halt nicht.
Ne? Wir wissen es nicht.
Sechstens, Schuhabdrücke am Tatort der Marke Vans. Also, wie gesagt, ist der Tatort super verunreinigt gewesen. Die Ermittler konnten da echt nicht mehr viel rausziehen. DNA gab es sowieso nicht. Die haben halt da Schuhabdrücke gefunden und haben mit irgendeiner Technik rausgefunden, dass das Abdrücke von diesen schwarzen Vans sind, die du auch hast.
Vielleicht war ich der Täter.
Ja, ich glaube nein. Diese Schuhe, hat Christine gesagt, hat sie nicht. Auf ihrem PC haben die Ermittler zufälligerweise ein Foto von einer Party gefunden, wo Christine genau diese Schuhe anhat. Sie hat aber, also sie hat sie jetzt offensichtlich nicht mehr in ihrem Besitz. Sie hatten ja ihre Wohnung durchsucht, sie haben ja alles durchsucht und diese Schuhe nicht gefunden. Christine hat gesagt, dass sie auf einer Reise verloren gegangen sind und dass sie die halt schon länger nicht mehr hat.
Okay.
Und man muss sagen, dass dieser Schuhabdruck ein bisschen kritisch zu sehen ist, weil es gibt halt von diesen Vans gibt super viele. Also
Millionen.
Es kann ja jeder Mensch quasi diese Schuhe haben und es könnte halt auch ein Fake oder so sein. Ne? Also das müssen jetzt nicht Original-Vans sein, sondern es gibt auch noch andere Schuhe, die ein sehr, sehr, sehr ähnliches Profil haben. Siebtens ist auch relativ offensichtlich, sie hat Torgny gestalkt und war halt super eifersüchtig und hat sich da auch total in was verrannt.
Ja, also, dass sie ihn gestalkt hat, finde ich, ist schon ein großes, großes, schwerwiegendes Indiz dafür, dass ich eher sagen würde, dass sie vermutlich damit was zu tun hat mit der Tat.
Und zuletzt haben wir noch achtens, Christines Verhalten im Prozess. Da hat sie sich, ehrlich gesagt, so ganz und gar nicht mit Ruhm bekleckert. Denn sie hat zwischendurch gelacht, also nicht im Prozess, während jetzt jemand was gesagt hat, sondern zum Beispiel, als sie jetzt von einer Polizeibeamtin oder Justizvollzugsbeamten zu ihrem Platz geführt wurde, hat sie irgendwas zu denen gesagt und gekichert. Oder als sie durch den Flur geführt wurde, hat sie irgendjemanden gesehen und hat ganz fröhlich und aufgeregt gewinkt. Das sah auch ein bisschen seltsam aus. Auf jeden Fall hat sie sich da nicht so verhalten, wie man jetzt sich vielleicht verhalten sollte. Und das hat natürlich dann noch dazu beigetragen, dass die Leute sie noch unsympathischer fanden und ihr nicht glauben wollten.
Immer diese Deutschen.
Ich habe jetzt mich ja recht intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt und habe ein paar Punkte aufgeschrieben, die meiner Meinung nach gegen ihre Schuld sprechen. Wenn sie diese Tat begangen hätte und direkt danach auch mit dem Zug gefahren ist nach Stockholm, dann hätte ja jemand eine blutüberströmte Frau sehen müssen. Also irgendjemand hätte sie sehen müssen, sie hätte blutüberströmt sein müssen. Dieser ganze Flur war halt voller Blut. Sie hat halt mit wer weiß wie vielen Hammerschlägen gerade drei Leute angegriffen und da kommst du halt nicht sauber raus.
Okay, aber vielleicht hatte sie ja Wechselklamotten bei und Abschminktücher zum Gesicht abschmieren und Hände sauber machen.
Ja, vielleicht.
Okay. Nächster Punkt.
Ich finde das Motiv mega fragwürdig. Also Eifersucht ja, aber warum sollte sie dann Emma und ihre Kinder angreifen?
Vielleicht, weil der Torg nie so mega happy war mit denen und sonst vielleicht auch noch die Kinder adoptiert hätte. Und wenn sie jetzt zum Beispiel nur die Emma umgebracht hätte, aber sie wollte den vielleicht für sich ganz alleine.
Ja, okay.
Mhm. Okay, aber grundsätzlich verstehe ich es auch nicht. Also
ich akzeptiere dein Argument. Ich würde halt nur denken, also wenn sie jetzt... Also ich würde eigentlich schon fast eher denken, dass sie auf Torgny losgeht.
Echt? Ich nicht? Weil sie ist ja so verliebt in ihn.
Ja, aber sie sagt ja doch, er hat ihr Leben zerstört. Glaubst du nicht, dass sie vielleicht ihn hasst inzwischen?
Ich glaube bei solchen Leuten, dass dann, weißt du, ich könnte mir vorstellen, dass die dann eher ihn zwingen wollen würde, wieder mit ihr was anzufangen, damit sie wieder das Leben haben kann, was sie sich immer gewünscht hat. Weil mit dem, was er ihr ja nicht gibt, hat er ihr Leben in Anführungszeichen zerstört.
Aber vielleicht wollte sie sich auch an ihm rächen, weil er ihr Leben zerstört hat, wollte sie sein Leben zerstören und hat deswegen ihm, oder wollte ihm zumindest alles nehmen, was ihm wichtig ist.
Das könnte auch gut sein. Aber es ja wieder für sie sprechen würde.
Ja, das würde für sie sprechen, genau. Außerdem, warum hätte sie in Hannover selbstständig zur Polizei gehen sollen? Also sie hatte dann ja von Freunden in Schweden gehört, hier, die suchen nach dir wegen irgendwas. Sie ist ja selbst dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, was ist da los und sag mir doch mal, was sie wollen.
Ja, vielleicht wäre es aber sonst auf der anderen Seite ein relativ leichtes gewesen, ausfindig zu machen, wo sie ist. Und so kann sie dann vielleicht, weil es keine richtigen Beweise gibt, sondern nur Indizien, eher dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen als die Unschuldige darstellen kann, weil sie ja proaktiv hingegangen ist.
Ja, aber bei mir würde das funktionieren. Also, dass ich dann eher davon ausgehe, dass sie nicht schuldig ist.
Okay. Mhm.
Ja, dann ist da noch die Sache mit Emmas Gedächtnis.
Mhm.
Also, die Verteidigung, nee, nicht die Verteidigung, Quatsch. Die Emma ist ja als Nebenklägerin aufgetreten und für sie wurde ja extra, also von ihr aus quasi ein Gutachter bestellt, der ja bestätigen sollte, dass ihre Erinnerungen an diesen Abend korrekt sind.
Wie soll man sowas bestätigen?
Ja, Psychologen haben da bestimmt irgendwelche Methoden, um wirklich rauszufinden, an was du dich erinnerst.
Ja.
Auf jeden Fall hat dieser Gutachter nicht in ihrem Sinne ausgesagt, sondern hat gesagt, dass man diese Erinnerungen nicht als Beweis nehmen kann. Weil, und das finde ich, also das sehe ich absolut haargenau so, du kannst, also sie hatte ja erst gar keine Erinnerung und dann hatte sie auf einmal wieder alle Erinnerungen, nachdem sie zu einem Erinnerungsspezialisten gegangen ist. Und da habe ich jetzt zwar in der Doku, die ich mir angeschaut habe, die übrigens von ZDF Info ist und die ich sehr empfehlen kann, also da nicht und auch in allen Quellen, die ich mir sonst angeguckt habe, habe ich halt nichts zu gelesen, aber in einer Vorlesung von Psychologie haben wir uns komplett mit dem Gedächtnis und mit Erinnerungen befasst. Und da gibt es ein sehr bekanntes Experiment von einer amerikanischen Psychologin, die eine Testgruppe hatte und diesen Menschen wurde quasi von ihren eigenen Eltern erzählt, ach, weißt du noch, damals als Kind, da warst du so 4 oder so, da waren wir in einem Einkaufszentrum, da bist du verloren gegangen. Und eine alte Dame hat dich dann gefunden und zurückgebracht. Und 29%, also das ist niemals passiert, 29% dieser Leute haben nachher wirklich sich aktiv daran erinnert, dass das passiert ist und konnten genau beschreiben, wie alles aussah, was passiert ist. Die dachten wirklich, dass das passiert wäre. Und das sind halt suggestive, falsche Erinnerungen, die du nach einem Trauma, nach einem Gedächtnisverlust halt relativ schnell bekommen kannst.
Ja, das ist
vor
ja
allem, auch immer, wenn du versuchst, dich aktiv zu erinnern.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das, du willst ja dieses Ungewisse, ist ja, glaube ich, mit das Schlimmste, was dir passieren kann, weil dich das die ganze Zeit stört und weil die Gedanken in deinem Kopf Karussell fahren, was ist passiert, habe ich irgendwas gemacht. Und ich kenne das tatsächlich selber auch. Ich hatte nach dem Unfall, den ich da hatte, auch so Gedächtnislücken und das ist ja ganz normal, aber... Ja, es ist schon, also ich weiß, was du meinst, dass man vielleicht, weil man Antworten haben möchte, sich die Antworten eventuell selber so ein bisschen zurechtlegt.
Ja, zumal ich mich da halt auch frage, also man hat gerade im Krankenhaus natürlich versucht, Emma von der Berichterstattung fernzuhalten, aber das wird halt, nachdem sie aus dem Krankenhaus raus war, nicht mehr der Fall gewesen sein. Ja, das heißt, sie hat halt diese ganze Berichterstattung auch gesehen und es ist halt die Frage, inwiefern sie auch unterbewusst vielleicht davon beeinflusst wurde.
Klar, das macht schon Sinn.
Ja, von daher glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ihre Erinnerungen richtig sind. so leid es mir tut.
Okay. Ja, das kann man natürlich, das kann keiner wissen.
Nein, natürlich nicht. Nur.
Ja.
Ja. Ja, wie gesagt, dieser Gutachter vor Gericht, den sie selber bestellt hatte, der meinte halt auch, dass das wahrscheinlich falsche, oder war sich sicher, dass das falsche Erinnerungen sind, die nicht belastbar sind. Die hatten dann aber noch einen anderen Gutachter bestellt, weil sie das natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollten. Der hat wiederum gesagt, dass er es für möglich hält, dass es richtige Erinnerungen sind. Also auch dazu jetzt keine eindeutige Aussage.
Er hält es für möglich, weil ich meine, für möglich halten ist ja was anderes, als zu sagen, ja, ich bestätige, dass das
ja
die richtigen Erinnerungen sind, die ja passiert sind. Ja, toll.
Ja, am Ende reicht den Richtern tatsächlich diese ganze Indizienkette für eine Verurteilung wegen zweifachen Mordes und Mordversuchs. Und Christine muss deshalb ja eine lebenslange Haftstrafe absitzen. Sie hat dann ein Berufungsverfahren beantragt. Da werden alle Indizien nochmal gewürdigt und die Richter haben sich wieder genauso entschieden.
Mhm.
Und inzwischen sitzt Christine seit 2012 im Frauengefängnis in Vechta. Also sie wurde halt aus Schweden quasi abgeschoben und darf das Land auch nie wieder betreten.
Echt? Krass.
Ja. Mhm. Sie will nach wie vor ein Wiederaufnahmeverfahren bewirken, aber das ist halt überhaupt nicht erfolgreich. Wir wissen ja inzwischen schon als True-Crime-Fans, dass Wiederaufnahmeverfahren extrem hohe Hürden haben.
Ja, ja, klar.
Und ja, in diese Info vom ZDF, die heißt Schuldig in Schweden, da haben die Reporter auch mit ihr gesprochen und da sagt sie, die haben nicht mal in Erwägung gezogen, dass ich es nicht war. Und das sehe ich halt auch so. Haben sie nicht?
Genau, für mich stellt sich die Frage, gibt es irgendeinen anderen potenziellen Täter, den die gesehen haben?
Das ist genau das Problem.
Und sie wollten wahrscheinlich einfach eine Verurteilung haben, ja, damit das Ding vom Tisch ist. Und
dass sie noch eine Deutsche war, passt da halt gut, weil dann ist es halt keiner von uns, sondern es ist halt die Deutsche.
Okay.
Ja, nach 15 Jahren ist, also sie sitzt ja jetzt quasi in Deutschland im Gefängnis und ist jetzt deswegen auch deutsches Strafrecht. Nach 15 Jahren, ohne dass sie ein Wiederaufnahmeverfahren erwirkt, kann dann zum ersten Mal geprüft werden, ob sie weiterhin in Haft bleiben muss. Und da wird natürlich vor allem beachtet, ob es eine Gefahr für weitere Straftaten gibt. Ja, da sie natürlich aber auch nicht zugibt, dass sie es gemacht hat, beziehungsweise halt ja ihre Unschuld beteuert.
Sieht schlecht aus.
Sieht eher schlecht aus, ja.
Mhm.
Emma und Torgny sind heute immer noch zusammen. Sie haben zwei Kinder zusammenbekommen, ein Mädchen und einen Jungen, und leben an einem geheimen Ort, weil Emma bis heute Angst hat, dass Christine sie nach ihrer Freilassung findet. Emma findet es schwer zu ertragen, dass Christine eine Wiederaufnahme anstrebt. Sie sagt, mir ist klar geworden, dass sie noch nicht akzeptiert hat, was sie getan hat. Ich hätte mir das gewünscht, dass sie jeden Morgen bereut, was sie getan hat. Emma hat außerdem ein Buch zusammen mit einem Journalisten geschrieben, das ihr bei der Verarbeitung geholfen hat. Christine hatte bereits 2012 einen Antrag auf dieses Wiederaufnahmeverfahren gestellt und ist gescheitert. In dieser Doku vom ZDF, die ist 2018 rausgekommen, als es sich 10 Jahre gejährt hat, ist auch wieder die Rede davon, dass sie irgendwie kurz davor stehen, einen Antrag zu stellen oder so. Aber seitdem hat sich halt auch nichts getan, deswegen wird das wohl auch nicht erfolgreich gewesen sein.
Okay, ja.
Ja, das war der Fall. Lass uns drüber sprechen.
Ein sehr unbefriedigender Fall, finde ich. Ja. Erstens traurig, dass die kleinen Babys es nie geschafft haben.
Ja.
Schön trotzdem, dass Emma es geschafft hat und dass sie immer noch glücklich zusammen sind und noch zwei Kids bekommen haben. Das finde ich ganz süß.
Ja.
Ich finde es unfassbar, ehrlich gesagt, dass hier so eine Reihe Anreihung an ja doch nicht wirklich haltbaren Indizien dazu führen, dass eine potenziell gefährliche, potenziell sehr unschuldige Frau so lange jetzt in Haft sitzt.
Also ich muss einmal kurz dazu sagen, eigentlich jegliche Berichterstattung, ja, also das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber eigentlich ist die allgemeine Meinung, vor allem der Leute in Schweden, aber eigentlich generell ist die Meinung der Leute, dass sie schuldig ist. Das heißt, ich habe es jetzt bewusst sehr versucht, sehr neutral darzustellen. Denn aufgrund der Beweislage, also aufgrund der Indizienlage, finde ich, hätte sie nicht verurteilt werden dürfen. Nee. Ob sie jetzt es getan hat oder nicht.
Mhm.
Sie dürfte dafür auf dieser Grundlage jetzt nicht im Gefängnis sitzen. Ob sie schuldig ist oder nicht, da können wir ja gleich, also in unserer Meinung, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, dass wir da jetzt schon eher eine kontroverse Meinung vertreten könnten. Also ich tue das, glaube ich.
Ja, doch, sehe ich auch so. Ich finde es sehr schwierig, weil für mich hat das Ganze jetzt so nicht richtig Hand und Fuß. Für mich persönlich ist das so, ich sehe, warum diese Indizien angeführt wurden und ich sehe auch, warum man gerne einen Abschluss zu so einer Geschichte haben möchte. Ich sehe aber nicht, warum man das um jeden Preis machen muss.
Also klar, es ist halt mega schrecklich. Da sind halt zwei Kinder ermordet worden und eine Frau ganz schlimm
angegriffen
worden.
Vor allem so brutal, ja.
Und ich glaube auch, also klar hat man dann erstmal Angst, ob einem das auch passieren kann. Ich glaube, in diesem Fall war es auf jeden Fall eine Tat aus dem Beziehungsumfeld. Ob es jetzt Christine war oder irgendwer anders. Ich glaube, also das wird jetzt kein irgendwie ein Serientäter oder aus Mordlust irgendwie passiert sein.
Ja.
Aber schon alleine, um das eben auszuschließen für die Bevölkerung, ist es halt logisch, dass man sich irgendwie einen Verdächtigen sucht und sich dann halt so ein bisschen da reinbeißt.
Aber ist ja, hast du mal nachgeschaut, ob es in der Zeit danach noch weitere Fälle, also brutale Fälle oder Mordfälle in Aboga gab?
Lustigerweise gibt es einen Mordfall, der sehr, sehr bekannt ist. Mehrere Mordfälle, die auch in der Nähe von Aboga stattgefunden haben.
Mhm.
Die haben aber nichts damit zu tun.
Also offiziell nicht?
Offiziell oder? Nicht. Also ich habe mich da jetzt auch nicht so reingelesen, dass ich das jetzt beurteilen könnte.
Mhm.
Würde ich aber vielleicht nochmal machen für eine andere Folge. Aber ich, also offiziell haben die auf jeden Fall nichts miteinander zu tun.
Okay, Wahnsinn. Ich finde, ich habe mich schon am Anfang gefragt, ob du mir jetzt einen gelösten oder einen ungelösten Fall gibst und eigentlich
dachte weder
ich,
noch.
Ja, irgendwie, also offiziell gelöst, aber inoffiziell für mich persönlich finde ich das fast noch, also nicht schlimmer, aber ich finde das schon gleichwertig scheiße.
Ja.
Wie so ein ungelöster Fall, weil also richtig gibt's ja nichts, ne? Also
ja, ich finde es halt echt schwierig, dass es keine Verdächtigen wirklich gab.
Mhm, ja.
Also da gab es auch relativ wenig Informationen zu. Aber was ist zum Beispiel, wenn der Ex-Mann Niklas, also der Vater der Kinder, jetzt irgendeine Freundin oder was auch immer gehabt hat, die es nicht ertragen konnte, dass er die Kinder andauernd sieht oder so, oder dass er nur an die Kinder denkt? Das hätte ja auch jemand sein können, der so eine Attacke ausübt.
Außerdem, also ich meine, wenn du es nicht weiter irgendwie dir anguckst, dann kann es ja auch sein, dass da irgendwo eine nicht veröffentlichte Beziehungs- oder emotionale Verbundenheit mit irgendeiner anderen Person, mit einer random Person ist oder so.
Ja.
Und das halt nie richtig gesagt wurde, also oder untersucht wurde, weil da nichts zu bekannt ist oder bekannt war. Vielleicht hatte sie ja auch einen heimlichen Lover. Und der wollte, und sie hat ihm die ganze Zeit gesagt, ja, ich trenne mich von ihm, hat sich dann nicht von ihm getrennt und dann kam er und hat sie aus Rache umgebracht oder so.
Ja, man weiß es halt nicht, ne? Ja. Ich meine, widerspricht jetzt zwar meiner Beziehungstat-Idee, aber vielleicht hat sie auch jemand auf dem Weg zum Briefkasten gesehen, irgendeinen Mörder, der vielleicht aus einem Gefängnis ausgebrochen ist und gerade auf der Reise durchs Land war, hat sie gesehen, ist ihr gefolgt und hat sie dann abends überfallen. Man weiß es ja nicht.
Ja.
Wobei ich mich halt frage, wenn du mit einem Hammer auf Menschen einschlägst, ja, kann man wahrscheinlich auch als Frau so viel Kraft haben, dass das so endet, ne? Muss man kein Mann für sein.
Vor allem, ich weiß ja nicht, das reicht ja auch schon, manche Frauen sind ja noch kleiner als andere Frauen und wer weiß, ob die Emma vielleicht noch ein bisschen schmächtiger und leichter. Und ich meine, dieser Überraschungsmoment, den du hast, das ist halt einfach, wenn jemand da mit der Bestimmung hingeht, ich klopf gleich jemandem den Schädel ein und dann machst du planst das, du gehst hin und klar bist du wahrscheinlich nervös, hoffe ich zumindest. Ist ja nicht so everyday business, dass du jemandem den Kopf einschlägst. Aber und ich kann halt irgendwie, ich glaube, dass du relativ schnell ausgenockt bist als Opfer.
Ja.
Dass du halt einfach auch nicht mehr weißt, wo oben und unten ist.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Dann ist es natürlich super einfach, da nochmal draufzuschlagen.
Ja, stimmt.
Und
bei den Kids ist es ja sowieso einfach. Und das Problem bei denen war halt natürlich, dass so ein kindlicher Schädel noch nicht so stabil ist, wie eben das bei Emma der Fall war. Und deswegen war das so ein Unterschied, dass Emma eben überlebt hat und die Kinder nicht.
Ich finde es Wahnsinn, dass, vor allem der Tod der Kinder geht mir nicht richtig in den Kopf. Also warum die beiden
ja.
Kids sterben mussten, weil vor allem das, die ganz Kleine, die wird sich doch nie und nimmer daran erinnern können, wer da, also zumindest kann sie es ja auch nicht mal verbal äußern.
Wahrscheinlich noch nicht mal Max.
Ja.
Also und mit drei, dann, okay, ja. Es ist halt eine sehr emotionale Erinnerung, mhm. vielleicht schon, aber
traut man dann dem Urteil eines Kindes vor Gericht oder sowas? Das weiß man ja dann auch nicht.
Also du würdest jetzt denken, dass die Tötung der Kinder eigentlich nur zur Vermeidung der Strafverfolgung gewesen ist?
Nee, das meine ich nicht. Aber weißt du, deswegen geht es mir nicht so richtig in den Kopf, warum die Kinder auch sterben mussten, weil eben das für mich kein Punkt ist, der wichtig wäre, dass die Kinder halt einfach aus dem Weg geräumt werden müssen, weil sie jemanden identifizieren können. Das habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das irgendwie ein Punkt wäre. Deswegen frage ich mich zusätzlich, warum mussten die Kinder noch sterben?
Ja, und meine Meinung zu dieser Zeitung.
Mhm.
Alter.
Avondblooded.
Aftonblooded.
Ach so, sorry, Aftonblooded.
Ja, ist okay. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Weil
sind wir hier bei der deutschen Zeitung mit dem roten Schriftzug und den vier Buchstaben?
Ja, schon ziemlich, ziemlich ähnlich. Also durch diese Berichterstattung, die ja Christine von Anfang an als Schuldige dargestellt hat, hatte sie ja einfach nicht die Möglichkeit auf einen fairen Prozess. Weil auch als Richter kommst du an solchen Schlagzeilen garantiert nicht vorbei.
Ja.
Und in Schweden ist das Rechtssystem so, da habe ich mich jetzt nicht intensiv reingelesen, aber bei solchen Verbrechen in der Größenordnung ist es anscheinend so, dass es immer zwei Instanzen gibt. Und in der ersten Instanz entscheidet immer eine Jury aus drei Nicht-Juristen. Also quasi wie in Amerika einfach eine Jury, nur halt, es sind nur drei Leute und das sind halt irgendwelche Bürger. Und die haben garantiert
die Berichte also schon gelesen.
Kannst du, da kommst du nicht dran vorbei. Und wie kannst du dann, also die haben sie natürlich auch schuldig gesprochen, wie kannst du denn dann einen fairen Prozess noch hinkriegen? Also, und was ist denn mit im Zweifel für den Angeklagten?
Ja, in so einem Fall, hier wird das nicht.
Ja.
Ja, sehr frustrierend auf jeden Fall.
Ja.
Trotzdem, danke für den Fall. Gibt es noch was, was du mir noch dazu sagen willst?
Nö, ich finde nur nach wie vor, sie hätte einfach nicht aufgrund dieser Beweislage verurteilt werden dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland nicht passiert wäre. Aber vielleicht bin ich da auch zu naiv.
Auf der anderen Seite denke ich mir, klar, also immer im Zweifel für den Angeklagten. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch die Opferperspektive sehen. Und für die Leute, und gerade, was wäre das wohl für ein Schlag ins Gesicht von Emma, wenn sie ja der festen Überzeugung ist, dass das ihre richtige Erinnerung ist, dass sie von Christine runter, also niedergeschlagen wurde. Und dann wird sie nicht verurteilt. Das ist halt irgendwie ja, so.
Ja, klar. Genau. Man muss halt auch sagen, dass es auch einfach, also dass einige der Indizien halt schon nicht wegzuerklären sind.
Dass sie
an dem Tag in Aboga war. Warum? Ja. Also was wäre das für ein
und
Zufall?
Und dann was für Fotos, die ja gelöscht sind.
Ja,
und dann,
also das ist wirklich, finde ich, so gar nicht erklärbar.
Nichtsdestotrotz alles.
Dass sie einen Hammer mit am Flughafen hatte. Also da sind einfach viele Details, die keinen Sinn ergeben, wenn sie es nicht war. Aber es lässt sich einfach nicht beweisen. Und damit beende ich diesen Fall.
Würde mich ja mal interessieren, ob das weil das ja schon scheinbar auch grenzübergreifend jetzt ein Fall war, über den berichtet wurde, ob ihr den kennt, würde mich mal interessieren.
Ich glaube, dass den relativ viele kennen.
Ja?
Echt? Also ich glaube, das ist so einer der bekanntesten Kriminalfälle in Schweden.
Okay, crazy. Ja, und lasst uns doch gerne mal wissen, was eure Meinung dazu ist. Das würde mich nämlich interessieren.
Ja, Maren, es ist Zeit für den Witz. Bist du vorbereitet?
Aber immer doch. Du kennst mich. Ich bin vorbereitet wie eh und je. Wo ist denn eigentlich der nervige Nachbar geblieben, von dem du mir erzählt hast? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist im Garten. Wo denn? Also, da muss man schon ein bisschen graben, aber der ist im Garten.
Okay.
Ja.
Ja, aber ist schon ein bisschen platt, ne?
Ja, sehr platt, aber.
Aber hey, so mögen wir es. Ja, also wie gesagt, losen wir unter allen Leuten aus, die uns seit Anfang unserer Coffee-Zeit jetzt einen Kaffee spendiert haben. Und Maren sucht hier mal eben die Liste raus und dann kann es losgehen. Okay, who's it gonna be? Who's it gonna be? Jenny.
Und zwar haben wir uns für, also wir haben uns nicht entschieden, das Los hat entschieden, es ist Jenny. Sie hat geschrieben, können wir ja kurz vorlesen, dann kann Jenny sich auch identifizieren und sich bitte bei uns melden. Hey Mädels, ihr macht das einfach super. In diesem Sommer bin ich oft 10 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und habe natürlich dabei euch gehört. Freue mich jede Woche wieder aufs Neue, auf eine neue Folge von euch. Macht weiter so, ihr seid super.
Danke, Jenny.
Dankeschön, Jenny. Danke für den Kaffee, danke für das Kompliment. Und ja, Jenny, dann lass uns doch gerne, übrigens Jenny, J-E-N-N-I.
Genau.
Lass uns doch gerne einmal per Instagram oder per Mail deine Kontaktdaten zukommen. Dann können wir dir in der nächsten Woche dein Paket zukommen lassen.
Genau, und also sowohl Instagram als auch Mail sind in den Shownotes. Verlinkt.
Also danke an alle, die für uns gespendet haben, sage ich mal. Als wären wir so kleine Straßenhunde oder so. Ja. Ihr werdet natürlich alle im Umkehrschluss davon profitieren, wenn wir uns neues Equipment holen, von der Qualität besser werden. Und je mehr Kaffee wir trinken, desto ausgeglichener sind wir vielleicht bei den Folgen. Wacher.
Ja.
Und können schneller, besser recherchieren.
Du bist gerade schon fast eingeschlafen, ne? War es so langweilig?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Ja, ich denke, zur nächsten Folge könnte es sogar schon sein, dass wir ein neues Mikro haben. Das werdet ihr dann erfahren.
Das würdet ihr wahrscheinlich direkt hören. Aber ja, genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch zukünftig gerne da auf der Plattform unterstützt. Und ich denke, dass wir immer mal wieder so Kleinigkeiten an euch zurückgeben wollen.
Ja, ich würde sagen, das war das Ende unserer heutigen Folge.
Mhm. Danke für den Fall, liebe Stefanie.
Sehr gerne, liebe Maren. Ja, schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns beim nächsten Mal.
Dankeschön, macht's gut, tschüss.
Ciao.
Hallo.
Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventim und Rausgegangen.
Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.